Kurzsichtigkeit, das ist ein echtes Problem. Und vor allem, das kann richtig teuer werden. Wie bei jenem Mann, der zum Optiker geht und der schon beim Eintreten ins Optikergeschäft vom Optiker begrüßt wird mit den Worten: "Ach, guten Tag, ich sehe, Sie brauchen eine neue Brille mit genau minus 9,65 Dioptrien." Okay, und wie haben Sie das bitte so beim Reinkommen so präzise erkannt? Ja, ganz schlicht, weil Sie eben nicht durch die Türe, sondern durchs Schaufenster reingekommen sind. Teuer wird das Problem der Kurzsichtigkeit auch für jenen Glasermeister, der in einem Hochhaus satte 34 Fensterscheiben wegen einem Riss ausgetauscht hat, bis er gemerkt hat, dass der Riss in seiner Brille war. Aber noch schlimmer, auch für Tiere ist Kurzsichtigkeit ein echtes Problem und eine wirkliche Einschränkung von Lebensqualität. Alle treffen sich zwei Schlangen. "Ah, wie geht's denn so?", fragt die eine, darauf die andere völlig begeistert: "Hey, ich muss dir erzählen, seit meinem Besuch beim Optiker, kurz danach haben wir geheiratet." "Wie, was geheiratet? Ich dachte, ihr hattet letzten Silberhochzeit." "Ah, weißt du, als ich vom Optiker zurückkam, habe ich gemerkt, dass ich mein ganzes Leben lang mit einem Gartenschlauch zusammengelebt habe." Also ihr seht, mit der Kurzsichtigkeit ist wirklich nicht zu spaßen, das ist echter Ernst. Und Kurzsichtigkeit ist auch ein dezidiert christliches Phänomen und Problem. Es gibt sie, auch eine geistliche Kurzsichtigkeit. Und die schauen wir uns heute Morgen genauer an, bevor größerer Schaden entsteht. Und damit sind wir beim zweiten Teil unserer kleinen Serie: Geistliche Volkskrankheiten, Wetterfühligkeit, Kurzsichtigkeit und Muffensausen, eine therapeutische Predigtreihe. Und ich lese uns das für heute vorgegebene Bibelwort für heute im Hebräerbrief, Kapitel 11, die ersten beiden Verse, und dann Kapitel 12, die Verse 1 bis 3, unter der Überschrift: Wieder die Kurzsichtigkeit unseres Glaubens, Augentraining für einen Glauben mit Weitblick. Und jenseits der 50 muss man Brille auch raten, oder für. "Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. In diesem Glauben haben die Alten Zeugnis empfangen. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen." Geistliche Kurzsichtigkeit. Der Verfasser des Hebräerbriefs kennt sie, wohl auch aus dem eigenen Leben. Es gibt Dinge, die auch er einfach nicht sieht. Vers 1. "Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht." Was man nicht sieht, das ist Realität. Es gibt Dinge, die wir nicht sehen. Wie die Kurzsichtigkeit unserer Augen, gibt es auch eine geistliche Kurzsichtigkeit, beziehungsweise eine Blindheit für einen größeren Horizont. Und das ist einerseits in dieser Welt was völlig Normales für unsere irdischen Augen und auch geistlich. Und andererseits ist doch ein Problem. Ich will es umreißen. Eine geistliche Kurzsichtigkeit, die zeigt sich zuerst und vor allem darin, dass ich bei mir selber stehen bleibe und auf mich fixiert bin. Und bei sich stehen zu bleiben und auf sich fixiert zu sein, heißt dann, glaube ich, mehrheitlich bei seinen Sorgen und bei seinen Problemen stehen zu bleiben. Schon morgens beim Aufstehen: "Oh, wie wird's werden, Herr? Bis ins Gebet hinein dreht sich eine geistliche Kurzsichtigkeit um die eigenen Sorgen und um sich. Und ich vermute, dass selbst der Lobpreis und die Anbetung eines geistlich kurzsichtig gewordenen Menschen eher Ausdruck eines spirituellen Wellnessprogramms sind als echte Anbetung. Und bis zur Not des anderen reicht der Blick eines geistlich Kurzsichtigen auch nicht. Für dessen Not ist er blind, weil er eben nur mit sich selbst beschäftigt ist. Geistliche Kurzsichtigkeit, die kommt auch nicht vorwärts. Es gibt kein Ziel, es gibt keine Vision, es gibt keinen Plan. Wenn man kein Ziel hat, dann gibt es zwangsläufig keinen Plan. Oder wie es Paulus formuliert, die von Gott für dich vorbereiteten Werke, dass wir darin wandeln sollen. Wir sehen sie nicht, wenn wir geistlich kurzsichtig geworden sind. Und wenn man nicht sieht, dann traut man sich auch nicht vorwärts zu gehen. Aus Angst zu stolpern oder durchs nächste Schaufenster zu fliegen. Ein weiteres Problem geistlicher Kurzsichtigkeit, es drohen unnötige Überraschungen. Das geht los, wenn uns Leid überrollt. Natürlich wissen wir, dass Leid zu dieser Welt gehört. Aber weißt du, was dich stark macht, wenn dich Leid trifft? Wenn nicht, dann schau noch mal im Gottesdienst von letzter Woche rein. Zum Thema Hiobs Botschaft. Ein weiteres Problem geistlicher Kurzsichtigkeit. Wie gehen wir damit um, dass Gott Dinge, von denen wir meinen, dass er sie verheißen hat oder dass er sie auch tatsächlich verheißen hat, eben nicht so erfüllt, wie wir es erwarten? Ich habe Abraham vor Augen. Gott macht ihm das Versprechen eines Nachkommens. Bis zur Erfüllung dieses Versprechens sind satte 25 Jahre rumgegangen. Das hält geistliche Kurzsichtigkeit nicht aus. Und dann ist die Bibel ja auch voller Perspektiven über dieses Leben hinaus. Und ich sehe, wie geistlich kurzsichtig unser Land hier unterwegs ist. Das Land der Reformation, diese Welt. Ich frage konkret, bist du vorbereitet für diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt? Und wenn diese Welt an ihr Ende kommt, bist du vorbereitet für diesen Moment, wenn wir einmal vor Gottes Thron stehen, wenn du einmal vor Gottes Thron stehst? Weißt du, was du bei dieser ersten Begegnung mit Gott sagen wirst? Um was es dort gehen wird? Wieder solch eine geistliche Kurzsichtigkeit, die im Heute stehen bleibt. Und in der Kurzsichtigkeit und Kurzfristigkeit der eigenen Sorgen gibt es nur eines. Paulus formuliert es im Epheserbrief so: Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Erleuchtete Augen des Herzens. Oder wie es der Hebräerbrief formuliert, diese feste Zuversicht. Diese feste Zuversicht des Glaubens. Beides bleibt, oder es ist im Endeffekt ein und dasselbe, es bleibt immer ein Geschenk, weshalb Paulus ja auch darum betet, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Und doch gibt es auch hier Dinge, die wir üben können. So sehr es ein Geschenk bleibt, kann man trotzdem Dinge üben. Es gibt genauso wie für unsere irdischen Augen, wenn sie kurzsichtig geworden sind, ein Augentraining, ein geistliches Augentraining, wieder die Kurzsichtigkeit. Und wie dieses Augentraining aussieht, genauso wie auch bei der irdischen Kurzsichtigkeit. Ein erstes, oder das ist eigentlich überhaupt mein großer Hauptpunkt, eine konkrete Übung ist die des regelmäßigen Fokuswechsels zwischen Nähe und Distanz. Das ist eine Übung, die man bei irdischer Kurzsichtigkeit machen kann und die helfen soll. Helfen tut sie in jedem Fall bei geistlicher Kurzsichtigkeit. Deine eigene Not hat ihren Platz bei Gott. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Wenn du aber nicht der Kurzsichtigkeit erliegen willst, dann braucht es ein Weitblicktraining. Vers 1. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt und so weiter. Eine erste Übung, wie wir diesen Weitblick trainieren können, ist der Blick zurück auf die Vorbilder des Glaubens. Der Hebräerbrief spricht von dieser Wolke von Zeugen. Das ganze Kapitel 11, das zwischen unseren zwei Abschnitten steht, ist eine Zusammenstellung von Menschen aus dieser Wolke von Glaubenszeugen. Dieses Kapitel 11 erzählt nur ganz kurz, immer mit einem Beispiel, von Menschen, die durch Höhen und durch Tiefen ihren Weg mit Gott gegangen sind und so zu Glaubensvorbildern geworden sind. Einer Wolke von Zeugen. Das griechische Wort für Zeuge heißt Martys. Und dort hören wir noch dieses Wort raus, das wir auch im Deutschen kennen, den Märtyrer. Griechisch Martys steht hier. Im Deutschen, wir kennen den Märtyrer. Wobei wir auch hier sehen, ein Martys, ein Märtyrer, ist man nicht erst, wenn man für seinen Glauben stirbt. So hat sich das deutsche Wort Märtyrer bei uns etabliert. Das ist jemand, der um seines Glaubens willen einen tendenziell gewaltsamen Tod erleidet. Der griechische Begriff Martys ist weitergehend. Es schließt diesen gewaltsamen Tod ein, aber er ist weitergehend. Der Martys, ein Zeuge wie, oder diese Wolke der Zeugen, wie es der Hebräerbrief formuliert, das ist ein Mensch, der seinen Glauben mit seinem ganzen Leben bezeugt. Ein Martys ist ein Mensch, der seinen Glauben mit seinem ganzen Leben bezeugt, dessen Leben diesen Glauben an Jesus Christus erzählt. Dessen Leben, zu dem dann auch das Sterben gehört. Das nicht zwingend gewaltsam sein muss, sondern auch der Tod eines jeden von uns. Die Frage, die dahinter steckt, ein Zeugnis des Glaubens? So erzählt Hebräer 11 von Menschen, deren Leben ihren Glauben ausstrahlte, bezeugte. Und bis heute bezeugen Menschen ihren Glauben und manche von ihnen bezahlen ihn bis heute mit dem Leben. Weil wir solch eine Wolke von Zeugen um uns haben, sagt der Hebräerbrief, lasst uns ablegen. Meinen kleinen Glauben, meine kurzsichtige Selbstbezogenheit und dieses laufende um mich selber kreisen. Lasst uns ablegen, meine Ungeduld. Die Sünde, die mich immer wieder einholen will. Weshalb? Die Begründung des Hebräerbriefs ist eine eigene. Es gäbe genug Begründungen, wie wir diese Sätze, dass wir dieses und jenes ablegen sollen, begründen könnten. Die Begründung des Hebräerbriefs. Weil wir solch eine Wolke von Zeugen um uns haben. Man könnte es auch anders formulieren für den Hebräerbrief, Vers Verrat. An all jenen, die ihren Glauben gelebt haben und für den manche auch bereit waren zu sterben, wäre es Verrat, wenn wir uns unserer Kurzsichtigkeit ergeben würden. Kapitel 11, 36 folgende. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erlitten. Zersägt. Seid ihr auch hängen geblieben an diesem Begriff? Wisst ihr, an wen der Hebräerbrief denkt? Bei diesem Stichwort zersägt. Eine ganze Reihe außerbiblischer Texte berichtet schon lange vor der Zeitenwende, also es sind alte Texte, nur nicht in der Bibel überliefert, berichtet schon vor der Zeitenwende, dass Jesaja, der Prophet Jesaja, den Märtyrertod durch Zersägen gestorben ist. Der König Manasse, dieser, ich sag mal, Negativkönig schlechthin im Alten Testament, dieser Götzendienerkönig schlechthin, unter seiner Herrschaft den Märtyrertod des Zersägens. Weil, also wenn ihr ins Internet schaut und diese Stichworte eingebt, Jesaja, Märtyrertod oder Zersägen, dann kommen dort Bilder aus der Kunstgeschichte, da wird es einem schlecht. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen, was uns beschwert.
die Kurzsichtigkeit der eigenen tagtäglichen Sorgen. Lasst uns ablegen die Sünde, die uns umstrickt. Wenn dich etwas zur Sünde verführen will, dann schau auf die Zeugen des Glaubens und lass dich von ihrer Standhaftigkeit. 25 Jahre bei Abraham, da haut's einem doch den Vogel raus. Lass dich von ihrer Standhaftigkeit und Treue in aller Anfechtung, natürlich mit allen Zweifeln, kennen wir ja von Abraham auch. Und das ist ja auch das Beruhigende, dass die Glaubenshelden der Bibel vielleicht gerade auch dadurch Helden sind, dass wir auch von ihnen lernen, dass wir umkehren dürfen und dass es zum Glauben auch gehört, Böcke zu schießen. Und dass wir einen Gott haben, zu dem wir umkehren dürfen. Also Blick auf diese Wolke an Zeugen. Du bist ein Teil dieser Geschichte. Du bist ein Teil dieser Wolke der Zeugen. Deshalb folge ihrer Spur, ihrer Treue und ihrem Glaubensmut. Sei ein Martyr, ein Mann und eine Frau, die mit ihrem ganzen Leben ihren Glauben bezeugen.
Also, wir haben gesagt, gegen Kurzsichtigkeit hilft die Übung des Wechsels von Nähe und Ferne im Blickfeld. Nach dem Blick zurück auf die Reihe der Glaubenszeugen, die uns vorausgegangen sind, nun der Blick auf die Wolke von Zeugen zu unserer Seite. Für wen betest du jeden Tag? Ich mich meiner mir, Herr, segne doch uns vier. Betest du für deine Gemeinde? Bringst du die Missionare, und da stelle ich mich mit drunter, unsere Gemeinde vor Jesus regelmäßig? Kerstin in Jordanien, Katharina auf der Logos, die Teams von Christen helfen Christen in den Ländern Osteuropas oder die Freunde von Agape in Indien. Oder wenn wir ab morgen bei den Passionsandachten sammeln für die Freunde der Netanya-Mission in Indien und von Hilfe für Brüder, beten wir für sie regelmäßig, verlässlich. Sie brauchen unser verlässliches Gebet. Wieder die Kurzsichtigkeit auch unseres Glaubens. Das ist der doppelte Schatz dieses Gebets und dieses Blickwinkels, dass wir neben dem Auftrag, für die zu beten, die auch stellvertretend für uns weltweit unterwegs sind, dass wir neben diesem Auftrag, für sie zu beten, selber darin gesegnet werden, weil es für uns zum geistlichen Augentraining wird, mit dem wir unsere eigenen Augen oder die Augen unserer Kinder, dort, wo wir es in der Familie vorleben, trainieren, wieder eine geistliche Kurzsichtigkeit zu diesem Weitblick. Oder eine andere Form dieses geistlichen Weitblicktrainings. Warum nicht einmal sondern regelmäßig die Tagesschau anschauen, die Tagesthemen oder andere Nachrichtensendungen und im Anschluss daran 10 Minuten dran zu hängen und jetzt beten wir es durch, was wir gerade gesehen haben. Und jetzt beten wir für die Politiker, die heute über den Bildschirm geflimmert sind und die wir alle miteinander nicht beneiden angesichts der Entscheidungen, die sie zu treffen haben. Und jetzt beten wir für die Menschen, die uns hier vor Augen geführt worden sind, indem sie schuldig geworden sind, und legen sie Gott hin, dass er in ihnen Umkehr wirkt. Und jetzt beten wir für die Menschen, in deren Elend, das wir gerade vor Augen geführt bekommen haben und wo wir schon gar nicht so weit denken, dass es zum Glück weit weg ist, sondern wir es nur wie aus dem Fernsehsessel eben zur Kenntnis nehmen. Wieder die geistliche Kurzsichtigkeit, auch das eine Übung. Diese Welt, von der Gott sagt, so sehr hat er sie geliebt, ihm hinzulegen. In meiner Bengelhauszeit gab es das sogenannte Gebetsfrühstück, wo wir neben einer Andacht uns viel Zeit zum Gebet genommen haben.
Und da schon immer die Frage auch, für was beten wir? Und wie herausfordernd war es, zu sagen, stopp, wir beten nicht nur für uns, nicht nur für das Studium, nicht nur für die Uni, dann schon einen Schritt weiter, oder das Begelhaus als Einrichtung. Nein, wir gehen noch weitere Schritte. War auf mich ein Lernfeld, es braucht die Übung, sonst funktioniert es nicht. Wir bleiben sonst bei uns. Eine andere Übung der geistlichen oder geistlichen Augentrainings: Wenn Gott dir einen Menschen auch hier im Ort vor Augen malt, dann verlass dein Haus und besuch ihn. Nach dem Weitblick zurück, nach dem Weitblick zur Seite, nun der Blickwechsel nach vorn. Nähe, Ferne. Denn klar ist auch, wer nur im Heute lebt, wird nie am Ziel ankommen. Nur wer das Ziel vor Augen hat, wird es auch erreichen. Jesus hat es uns vorgemacht im Hebräerbrief heute Morgen, Vers 2. Obwohl er hätte Freude haben können, erduldete er das Kreuz und achtete die Schande gering und hat sich gesetzt zu Rechten des Thrones Gottes. Man mag sich's ausmalen. Jesus hätte kurzsichtig, kurzfristige Freude doch den Vorzug gegeben und das nette Leben dieser Welt gegen das Kreuz eingetauscht und das Kreuz Kreuz sein lassen. Wir wären alle miteinander heute nicht hier, geschweige denn, dass wir einmal die Ewigkeit miteinander verbringen würden. Aber wir sehen uns wieder bei Jesus, der eben nicht nur ans Kreuz ging und die Schmach erduldet hat, sondern der jetzt schon zur Rechten Gottes sitzt. Wer den Hirsch erlegen will, darf keine Hasen jagen. Das hat für Jesus gegolten, indem er das Kreuz jeder kurzfristigen Freude vorzieht. Und das gilt für uns und für die uns auf dieser Erde geschenkte Zeit. Geistliche Weitsicht zeichnet sich darin aus, dass wir vom Ziel her leben. Und nur dort, wo wir vom Ziel her leben, leben wir auch aufs Ziel hin und werden dort ankommen. Und dann ist klar, es geht damit ja auch nicht nur um uns. Wir wissen, dass Jesus wiederkommt und dass wir einmal vor Gottes Thron stehen werden. Und dass dann Gott über unser Leben urteilen wird. Und wir wissen, dass wir dort bestehen, allein aus dem Glauben an Jesus Christus. Aber so viele wissen das nicht. Und deshalb ist ein Ausdruck geistlicher Kurzsichtigkeit und Selbstbezogenheit, Menschen dies zu verschweigen, was wir gehört und gesehen haben. Beziehungsweise umgekehrt ist es ein Ausdruck geistlicher Weitsicht, wenn wir diese Hoffnung auch ausstrahlen, aus der wir leben. Weil das aber manchmal gar nicht so einfach ist, von der Hoffnung zu erzählen, die in uns ist, feiern wir im Herbst ein großes Hoffnungsfest. Ein Hoffnungsfest in der ersten Novemberwoche zusammen mit vielen anderen Gemeinden in ganz Deutschland. Ein Hoffnungsfest. Ihr habt eine Folie dabei, die ich euch bitte einzublenden. Vielen Dank. Es soll ein Fest werden, an dem Jesus im Mittelpunkt steht. Ein Fest, an dem Menschen von ihrem Glauben erzählen und Menschen im Hören und Entdecken und Staunen selber hoffnungsfest werden. Also zwei Betonungen dieses Fest. Ein Hoffnungsfest, bei dem Menschen hoffnungsfest werden sollen. Wir haben Kim Rauchholz und Jassi Erik werden digital dabei sein und manches mehr ist aber noch völlig offen. Deshalb erzähle ich es auch an dieser Stelle und möchte euch einladen, dort wo ihr vielleicht sagt, ich habe diese Hoffnung für Waldorf-Häslach, dass Waldorf-Häslach zu einem Ort wird, noch mehr wird, wo Hoffnung prägend ist und wo Hoffnung ausstrahlt.
Und wenn du sagst, ja, das will ich, und du sagst auch, ja, mir liegt es ein bisschen strategisch zu denken und ich sag mal größere Linien auch mitzuentwickeln, dann herzliche Einladung, mitzumachen. In der Woche oder in 2 Wochen nach Ostern trifft sich der AGE, Arbeitskreis Gemeindeentwicklung, und Mitglieder aus dem CVDM-Ausschuss. Und wenn du magst, gerne mit dazu, um, ich sag mal, größere Linien vorzudenken. Noch nicht Details, Feinheiten für die Abläufe, da kommen wir dann im Laufe des Jahres nochmal auf euch zu, wo sicher klasse wäre, wenn ihr mitmacht. Jetzt geht es zunächst um die größeren Linien, und wenn du sagst, ja, das liegt mir, dann meldet euch gerne bei Oliver Rinker. Die E-Mail-Adresse ist eingeblendet, ihr findet sie dann auch wieder auf der Homepage. Und ich bin gespannt auf diese erste Woche im November, wie diese sein wird. Es ist natürlich vieles offen, aber ich bin mir sicher, sie wird eine Woche der Hoffnung werden, wo Menschen hoffnungsfest werden, auch hier in Waldorf-Heslach. Zum Schluss kommen will ich mit einer weiteren Übung wieder die Kurzsichtigkeit. Also die erste Übung, Wechsel von Nähe und Ferne in die verschiedenen Richtungen. Noch eine Übung als Schluss, ja, Fazit, die Übung, sich immer wieder auf Details zu fokussieren. Der Fokus auf Details hilft bei irdischer Kurzsichtigkeit, dass man Dinge anvisiert und scharf stellt, und so ist auch geistlich. Und der Hebräerbrief malt uns vor Augen, und die Karwoche natürlich auch, wo unser Augenmerk ausgerichtet sein soll, weil es für uns selber das Beste ist, auf Jesus Christus. Gegen Kurzsichtigkeit hilft der Blick auf Details, der Fokus auf Jesus. Hebräer 12, lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Gedenkt an ihn, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Das ist der Fokus. Grundsätzlich, aber besonders natürlich auch für die kommende Woche, wenn wir jetzt miteinander in die Karwoche gehen und Jesus auf seinem Weg begleiten. Ihn zu sehen, der Schmach erduldet hat, und daraus zu schließen, mit diesem Fokus halte ich auch aus, wo der mir gerade schräg gekommen ist, und reflektiere ich, wo ich ihn positiv mitnehmen kann und nicht nur Kontra gebe und dann der Schaden groß ist. Mit diesem Fokus auf Jesus, der seinen Weg konsequent gegangen ist, will auch ich meinen Weg konsequent gehen. Mit diesem Fokus auf die Leidenschaft von Jesus, im vielfachen Sinn des Wortes Leidenschaft, will auch ich diesen Weg gehen, weil Jesus ihn vorausgegangen ist und weil er uns so zu Ermutigern auch füreinander machen will. Der Fokus zwischen Nähe und Ferne und die Anfixierung von Details, und das ist das entscheidende Detail, Jesus Christus. So lasst uns mutig weitergehen, jetzt in die Karwoche. Wieder manch Kurzsichtigkeit unseres Glaubens bekennen wir mit dem nächsten Lied. Ich weiß, woran ich glaube. Amen.